bitteres Aus in der UEFA Champions League für den Rekordmeister gegen, ja, kein anderer Verein als Real Madrid. Wir sitzen heute jetzt zusammen, so gefühlt am Ende der Saison mit nichts in der Hand und bewerten oder schauen mal, wie lief denn das Jahr der Bayern wirklich ab? Mit mir an meiner Seite Sebastian und Ivan. Und natürlich müssen wir uns dann auch bezüglich gewissen Themen nochmal näher annehmen, anhören, wie sieht es denn aus mit Trainer? Weil das ist immer noch das Wichtigste, der wichtigste Punkt. Man ist noch nicht zu einem gewissen Namen gekommen. Es gibt viele Absagen und da interessiert mich auf jeden Fall heute eure Meinung, Sebastian und Ivan. Natürlich auch euch in den Kommentaren könnt ihr gerne mitdiskutieren. Und damit ja herzlich willkommen an alle Podcast-Zuhörer, YouTube-Zuschauer hier bei Headlines. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und bitterer Aus, habe ich schon erwähnt. Das war's jetzt quasi so für die Saison für den FC Bayern München. Da nichts mehr zu holen. Und natürlich hier die Frage, die mich interessieren würde, Sebastian. Wie bewertet man jetzt diese Saison des FC Bayern München? War die wirklich so schlecht, wie alle meinen?
Ja, sie war so schlecht, wie alle meinen. Ich finde sogar, dass sie mir ein bisschen zu gut jetzt noch wegkommt. Ich finde das dann doch einigermaßen erfolgreiche Abschneiden in der Champions League mit dem Vorstoßen ins Halbfinale ist so ein bisschen Schminke auf die Wunden, die gerissen wurden. Aber ich finde schon, dass ich abgezeichnet hat, dass die Bayern zu spät gehandelt haben, dass man im Kader schon früher einen Umbruch hätte machen müssen. National war es desaströs. Das erste Mal seit 12 Jahren jetzt kein Titel. Im Allgemeinen im DFB-Pokal früh raus, absolute Blamage gegen einen Drittligisten. Dann in der Bundesliga ja nicht nur knapp verloren, sondern da hat Leverkusen ganz klar die Liga dominiert. Das wollte man nie haben beim FC Bayern. Das ist für mich auch nochmal was anderes, wenn da irgendwie eine Mannschaft einen super Lauf hat und dann ganz knapp gewinnt. Aber Leverkusen hat eigentlich so die Liga dominiert, wie sie früher die Bayern dominiert hat. Es wurde immer gesagt, die Bundesliga ist das Brot- und Buttergeschäft. Jetzt gibt es keine Butter auf dem Brot und auch nicht mal Brot. Also für mich ist das eigentlich ganz übel. Und man hat halt einfach in der Champions League hat man eine gute Serie gespielt. Er hat schon in der Vorrunde sehr, sehr stark gespielt. Dann dürfen wir auch nicht vergessen, in der K.O.-Runde, das war ja dann auch ein Grund für die Trennung von Tuchel, die Niederlage bei Lazio. Dann hat man zwei gute Spiele gemacht gegen Arsenal. Und ich finde aber jetzt auch, dass mir durch diese Schiedsrichter-Fehlentscheidung oder wahrscheinlich Fehlentscheidung und wie das Spiel gelaufen ist, ein bisschen zu positiv gesehen wird, wie die Bayern gespielt haben gegen Real. Eigentlich war Real klar überlegen. Es war eigentlich sehr überraschend, dass die Bayern sogar in Führung gegangen sind durch Davies. Also es hätte auch anders laufen können, wäre Neuer nicht so Weltklasse gewesen, bevor er seinen Patzer gemacht hat, hätte Real auch früher in Führung gehen können. Und dann hätte es auch eine deutliche Sache sein können. Also klar, viele Konjunktive drinnen, aber ich finde jetzt nicht, dass man sagen kann, dass die Bayern unbedingt auch auf Titelkurs waren. Dafür war das Rückspiel eigentlich auch zu schwach. Klar, mit der späten Entscheidung. Aber trotz allem finde ich, ist es jetzt wirklich eine Saison, unter die man einen Strich ziehen muss und auch wirklich jetzt knallharten Umbruch machen muss. Es darf jetzt meiner Meinung nach nicht passieren, dass man denkt, naja, der eine war ja dann doch ganz gut gegen Arsenal und der andere war auch ganz gut gegen Real, wo man eigentlich gesagt hat, da muss man jetzt einen klaren Schnitt machen halt. Ich hoffe auch, dass die ganze Trainerdebatte, und darüber sprechen wir ja dann auch, jetzt die neue sportliche Führung, vor allem um Max Eberl, jetzt nicht so lange aufhält, dass sie dann doch sich wieder nicht um neue Spieler kümmern können und vor allem auch darum kümmern können, dass Spieler den Verein verlassen, wo man jetzt gesehen hat, dass sie die Leistung nicht bringen können.
Ja, du hast bereits erwähnt, quasi titellos ist das große Sprichwort, das gab es jetzt zuletzt. Ja, richtig titellos. Kurz erinnert, seit 13 Jahren, 2011, 2012, das letzte Mal, also schon sehr, sehr lange her. Viele haben von dem Kane-Fluch geredet, Ivan. Ich weiß nicht, wie siehst du das? Wie siehst du die Bayern-Saison?
Ja, ich muss sagen, natürlich auf dem Papier sieht das Ganze sehr bitter aus. Es ist titellos de facto. Wir haben extrem viele Niederlagen reingeholt. Aber ich finde, man darf es trotzdem nicht so negativ sehen. Man muss ja auch die Wettbewerbe für sich betrachten. Klar, DFB-Pokal war ein Totalausfall, müssen wir gar nicht drüber reden. Aber auch da haben wir immer wieder darauf verwiesen, dass es ja in den letzten Jahren auch schon bei anderen Trainern vorgekommen ist, dass es da eine Art Blackout gab. In der Bundesliga, ich meine, jeder, der jetzt Leverkusen nochmal gegen Rom geschaut hat, das ist einfach eine Leistung. Manche scherzen schon und sprechen von schwarzer Magie. Ich meine, die ungeschlagene Serie, das hast du einmal in 20, 30 Jahren in der Bundesliga, beziehungsweise es ist ja jetzt erstmalig, dass eine Mannschaft wirklich so eine Performance hinlegt. Da kommen die Bayern in meinen Augen auch etwas zu hart weg. Wäre Leverkusen oder hätte Leverkusen nicht so aufgespielt, dann wäre man trotzdem noch Meister geworden. Zwar immer noch knapp. Ich meine, Stuttgart ist jetzt relativ nah dran. Aber ich glaube, wenn du auf dem ersten Platz bist, dann ist auch das Selbstbewusstsein anderes. Dann wären die Bayern auch nicht in dieser Jägerrolle und dann hätte man sich auch wohler gefühlt und hätte es wahrscheinlich wie die letzten 12 Jahre auch erneut runtergespielt. So, wenn wir dann auf die Champions League als Wettbewerb blicken, dann finde ich, dass man es da richtig gut gemacht hat. Ich meine, auch da müssen wir mal faktisch draufschauen. Das Corona-Jahr und im Corona-Jahr, wo wir die Champions League geholt haben, sagen ja auch viele, okay, da hatten die Bayern einen etwas leichteren Weg, dadurch, dass man halt die Rückspiele nicht hatte. Und wenn man dann die Turnierbäume der letzten Jahre anschaut, dann sind wir jetzt zum ersten Mal seit 6, 7 Jahren wieder im Halbfinale, wo wir sozusagen Hin- und Rückspiel jeweils überzeugen konnten und auch die Möglichkeit hatten, dort die Ergebnisse eben entsprechend zu liefern. Und dafür, dass wir uns gegen so ein Real mit so vielen Verletzungen, wenn man sich die gesamte Saison anschaut, wie viele Rückschläge wir immer wieder hatten, was aus einer Verletzung Manuel Neuer zurückkam, der Stammkeeper und Kapitän, aus wie vielen anderen Verletzungen Spieler zurückkamen, wie viele Verletzungen innerhalb der Saison wieder aufgetreten sind. Da finde ich, war das in der Champions League dann doch eine ordentliche Leistung gegen Real Madrid, die gefühlt mit nicht so viel Verletzungen zu kämpfen hatten, außer eben dem Fakt, dass man keinen richtigen Stürmer hat. Klar, wenn man Hin- und Rückspiel betrachtet, in Summe hat Real wahrscheinlich etwas überzeugter gemacht, war etwas überzeugter davon, ins Finale einzuziehen, so zumindest mein Eindruck. Also man war selbstbewusster. Auch nachdem die Bayern dann eben sehr überraschend das 1-0 gemacht haben, war Real trotzdem nicht wirklich, ja, hat man sie nicht wirklich aus dem Konzept gebracht und geworfen. Die waren immer noch überzeugt, dass sie es aufholen können. Und ich finde, da hat uns halt eben die Überzeugung gefehlt. Und ja, über die Schiedsrichterentscheidung müssen wir eigentlich nicht viel Worte verlieren. Ich finde halt, auf so einem Niveau ist es bitter, wenn dann genau sowas darüber entscheidet. Klar, Konjunktiv, was wäre, wenn jetzt im Endeffekt die Bayern das 2-2 gemacht hätten, dann käme noch die Verlängerung. Auf dem Platz stand eigentlich kein einziger Offensivspieler mehr. Auch da wäre es natürlich hart gewesen, sich durch die Verlängerung durchzuringen bis ins Elfmeterschießen. Dennoch finde ich schade, dass man überhaupt so weit kommen muss, um über so Details diskutieren zu müssen, überhaupt den Schiedsrichter diskutieren zu müssen, nachdem wir jetzt so viel Technologie im Fußball haben, den VAR, die ganzen Assistenten drumherum, alle vernetzt, können eigentlich jederzeit eingreifen, sich die Bilder immer wieder anschauen. Also wenn man eben das alles betrachtet, dann finde ich es schade, dass wir trotzdem nochmal die Szene oder überhaupt den Schiedsrichter ansprechen müssen, wo man nicht klar hätte sagen können, okay, die Bayern waren jetzt besser, Real war besser, der eine oder andere hatte etwas Glück, aber ist im Endeffekt dennoch irgendwo verdient weitergekommen, weil jetzt bleibt halt eben dieses Was wäre wenn im Raum, und ich finde, als Fan darf man dann durchaus ja frustriert sein und ja, eine gewisse Wut ist natürlich auch da.
Was ich noch sagen will, also was ich glaube, ich was den Bayern die größten Sorgen machen muss, ist, dass sie jetzt meiner Meinung nach nicht mehr die beste deutsche Mannschaft sind. In der Liga muss man sagen, dass Leverkusen für mich nicht sowas ist wie früher mal in der Vergangenheit Kaiserslautern, wo man dachte, ah, okay, die haben jetzt einen Run und du hast ja gesagt, schwarze Magie, sondern ich glaube, dass aktuell, wenn man ein Head-to-Head macht, wenn man sich die einzelnen Spieler anschaut, hat für mich Leverkusen im Kader die größere Qualität. Ich könnte ziemlich sicher sagen, dass wenn die jetzt 10-mal hintereinander gegeneinander spielen würden, glaube ich, dass Leverkusen mehr als 6-mal gegen die Bayern gewinnen würde. Jetzt haben wir eine andere deutsche Mannschaft im Champions-League-Finale mit Dortmund. Ich würde jetzt nicht so weit gehen und sagen, dass Dortmund die bessere Qualität hat als Bayern. Aber das ist was so am Selbstverständnis des FC Bayern kratzt, dass man eigentlich immer klar die beste deutsche Mannschaft war und dann hat man geschaut, was in Europa geht. Und ich glaube, das ist jetzt der große Unterschied, dass da Leverkusen wirklich kratzt. Du hast die Verletzungen angesprochen. Da muss man meiner Meinung nach schon auch sagen, dass Leverkusen die gleiche Belastung hat wie Bayern. Die spielen in den Wettbewerben, die haben sogar mehr Spiele gemacht, sind im DFB-Pokal weitergekommen, haben in der Europa League genauso viele Spiele gemacht wie die Bayern in der Champions League und hatten eben nicht diese Verletzungen. Ich glaube, das ist irgendwann nicht nur Pech. Man sucht ja im Verein auch nach der Ursache für diese ganzen Verletzungen. Aber man muss einfach, wenn man es trocken analysiert, anschauen, dass Leverkusen dieses Jahr einen besseren Job gemacht hat als Bayern in der Kaderzusammenstellung, auf dem Platz sowieso und dann auch so Sachen drumherum wie eben Verletzungsprävention.
Da musst du jetzt drauf aufpassen, dass der Take nicht schlecht altert nächste Saison. Also klar, ich verstehe schon, Leverkusen hat unglaubliche Qualität, aber Stand jetzt bleibt es in meinen Augen One Season Wonder.
Wir holen es dann wieder raus. Ich glaube ja auch, dass es, also man kann jetzt leicht sagen, na okay, Leverkusen, das ist jetzt eine Eintagsfliege und nächstes Jahr werden sie vielleicht Fünfter oder spielen dann irgendwie um 8. Platz mit, so wie es jetzt bei Union Berlin war, wie sie dann irgendwie in die Champions League gekommen sind und dann wieder gegen Abstieg spielen. Ich glaube es einfach nicht, wenn ich mir die Qualität anschaue, wenn ich mir anschaue, was für ein starker Trainer ist, wenn die einigermaßen die Mannschaft zusammenhalten können und die nicht komplett auseinandergepflückt werden, wonach es ja aussieht, glaube ich, dass die nächstes Jahr wieder den Bayern Probleme machen werden. Und dann wird sich zeigen, wie gut die Bayern jetzt dann im Sommer gearbeitet haben.
Ja, ihr seht's, es braucht einen Anführer, der FC Bayern München, der weilt alles andere als auf der Zielgeraden. Und ich glaube nicht, dass auch Leverkusen nächstes Jahr irgendwie auf Platz 9 oder 8 rumlümmelt, sondern da ist schon ein Konzept hinter, da ist schon ein Genie dahinter, wie zum Beispiel wie ein Xabi Alonso mit den richtigen Spielern. Also in One-Hit-Wonder würde ich jetzt nicht sagen, das wäre was anderes, wie man zum Beispiel jetzt, gut gesagt, von Sebastian Union einstufen könnte. Aber was es auf jeden Fall braucht, und das merken wir, ist einfach ein Leader. Auch letzte Saison, die Bundesliga hat man gewonnen. Ivan hat es gesagt, hey, man hätte ja vielleicht, wenn Leverkusen gar nicht so overperformed hätte, die Bundesliga mitgenommen. Aber das haben wir auch letztes Jahr. Und was haben wir davon? Das war sehr, sehr knapp. Es war nicht wirklich souverän und keiner hat wirklich sagen können, okay, das war der FC Bayern München, den wir so von den letzten 10 Jahren kannten. Und gut, jetzt bewahrheite ich das Ganze. Thomas Tuchel, wie gesagt, hat nicht gepasst, man hat sich getrennt, aber wir hatten sehr, sehr viele Absagen, Sebastian. Und da muss man sich eben fragen, hey, was läuft denn jetzt wirklich schief da an der Trainersuche? Also wer scheitert hier an wem? Sind das die Trainer am Verein oder der Verein an den Trainern? Wie siehst du das?
Ja, ich finde es ganz überraschend, muss ich sagen, dass Max Eberl sich so schwer tut. Ich hatte jetzt das Gefühl, er kommt da rein in den Verein und packt ziemlich viele Sachen an. Er hat da jetzt wirklich Pech oder irgendwie kriegt das nicht hin. Das wird sich noch zeigen, an was es liegt. Ich finde, Karl-Heinz Rummenigge hat mit seinen Aussagen ganz gut recht gehabt. Es wird sehr, sehr viel öffentlich. Ich glaube, dass es schon ein Problem ist bei einer Trainersuche noch mehr, als es bei Transfers ist. Früher kam halt dann irgendwie so ein Trainer und dann hieß es auf einmal, oh, jetzt ist Ottmar Hitzfeld neuer Bayern-Trainer, wird geholt von Dortmund. Und jetzt kriegt man halt wirklich teilweise stündlich, schaut mal rein bei uns bei fcbinside.de, da ändern sich ja die News und die Gerüchte und die Infos teilweise stündlich. Da heißt, der ist jetzt ein Kandidat und dann heißt, der ist jetzt wieder kein Kandidat, der hat abgesagt, der wird vielleicht wieder ein Kandidat. Und das ist schon was sich komplett geändert hat. Max Eberl hat es jetzt ein paar Mal gesagt, viele Augen schauen drauf. Er sagt, ganz Deutschland schaut drauf. Ich finde, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber viele Leute haben halt ein großes Interesse an dieser Trainersuche. Und die Bayern haben es nicht geschafft, die wichtigen Sachen hinter verschlossenen Türen zu halten. Ich finde, das beste Beispiel waren die Verhandlungen mit Ralf Rangnick. Da hat man sehr viel rausgekriegt, wusste immer wieder einen neuen Stand, an was könnte es jetzt noch hapern. Und dann auf einmal kam die Absage, es wäre alles gar nicht so schlimm gewesen, wenn man sich gleich eine Absage geholt hätte, wenn man irgendwie das Gefühl gehabt hätte, Ralf Rangnick hat noch Zweifel, dass man vielleicht gar nicht rauszickern lässt, dass man mit ihm verhandelt, weil so steht man jetzt halt immer als Verlierer da. Man hat erst rauszickern lassen, da war auch ein bisschen Uli Hoeneß schuld, der hat es ja dann irgendwann öffentlich gesagt, dass man Xabi Alonso haben will. Das hätte man meiner Meinung nach auch ein bisschen im Dunkeln lassen können. Eine Nagelsmann-Rückkehr wäre ja spektakulär gewesen, da wurde auch nie dementiert zum Beispiel, dass man verhandelt hat. Und dann ist es ja klar, dass man in so eine Situation kommt, wo dann der Trainer, der als Viertes gefragt wird, dann irgendwann sagt, na okay, das will ich mir auch nicht irgendwie für meinen Ruf antun, damit dass es jetzt immer heißt, ich bin der Plan D, ich bin der Plan E. Da wissen die ja auch, dass sie das dann spätestens auf ihrer Antrittspressekonferenz gefragt werden, wie fühlt man sich denn jetzt damit, Plan D zu sein? Und wenn man das alles ein bisschen hinter verschlossenen Türen gemacht hat, also wir als Medium freuen uns ja drüber, wenn es da was zu berichten gibt und wenn es da viele Infos gibt. Aber ich glaube, aus Bayern-Perspektive ist es schon ein großes Problem, dass sehr viele Dinge an die Öffentlichkeit geraten und dass man darum dann auch vielleicht den Traumkandidaten nicht kriegt. Oder man hat sicher den Traumkandidaten jetzt nicht gekriegt und alles, was jetzt kommt, ist halt dann nur noch Plan D, E oder F.
So kommt es eben, dass man jetzt leider Gottes alte Namen wieder aus der Schublade, aus der tiefsten Schublade vielleicht rausholen muss. Der Name Hansi Flick wird wieder mal mit dem FC Bayern München gehandelt und du hast es gesagt, ey, die Trainer haben nicht wirklich Bock, irgendwie eine vierte oder fünfte Lösung zu sein, sondern wollen was Handfestes haben. Und da habe ich gehört, Ivan, hat Hansi Flick auch ähnliche Anforderungen genannt.
Ja, also tatsächlich, um jetzt mal grundlegend ein Update zu geben, hat sich das ja jetzt in den letzten Tagen, Stunden und könnte sich wahrscheinlich auch in den kommenden Stunden nochmal eine große Dynamik ergeben. Gab es da viele neue Infos. Zuletzt wurde dann irgendwie Ten Hag diskutiert, aber auch da ist es ja jetzt unsicher, wie überhaupt die Lage sein könnte. Und ich glaube, aktuell konzentrieren sich die Bayern dann jetzt wohl jemanden zu finden, der aktuell vereinslos ist, weil es einfach keinen Sinn macht, sich noch länger hinhalten zu lassen. Und da hat man natürlich mit Hansi Flick einen alten Bekannten. An der Stelle muss man natürlich erwähnen, dass er wahrscheinlich lange Zeit auf einen Job beim FC Barcelona gehofft hat. Jetzt, wo Xavi eben nochmal mindestens eine Saison länger bleibt, ist auch die Option weg. Er wird ja aktuell von Pini Sahavi vertreten, was ja dann auch nochmal ein Indikator mehr wäre, dass man vielleicht den Kontakt zu Barca sucht. Stand jetzt wird er wohl in München diskutiert. Es ist jetzt aber nicht so, dass die Bayern, oder es soll wohl noch nicht so sein, dass die Bayern richtig in Kontakt mit ihm getreten sind. Heißt, weder mit dem Berater noch mit Hansi Flick selbst. Laut Sky versucht man da ja gerade einfach an der Säbener Straße wohl den Namen zu diskutieren. Das ist wohl auch schon nach außen gesickert. Und deswegen eben aktuell die Berichte. Und ihr habt es ja bei uns jetzt auf der Website auch nachlesen können. Hansi Flick selbst soll wohl eben nur eine Bedingung gesteckt haben, um nach München zurückzukehren. Und die wäre eben, dass er nicht als Interimslösung kommt, beziehungsweise als Übergangstrainer. Häufig wird ja noch vermutet, dass die Bayern jetzt nur einen Trainer für eine Saison suchen, weil man dann spätestens 25 bei Xabi Alonso angreifen könnte. Und Hansi Flick will wohl nicht dieser Lückenfüller sein. Und das ist so einer der Voraussetzungen, die er den Münchnern stellen soll. Und sonst klingt derzeit wohl alles relativ positiv.
Vico hat es ja letztens schon genannt, 2025 wäre eigentlich geil, wenn man dann einen Interimstrainer findet, der jetzt ein Jahr überbrückt, um dann anzugreifen, weil so viele Namen frei werden. Hansi Flick, Sebastian, gerne deine Meinung dazu. Dieser Lückenfüller, der niemand sein möchte.
Ja, Lückenfüller ist ja jetzt sowieso jeder Trainer, der kommt. Ich glaube, der Einzige, den man jetzt holen könnte, wäre José Mourinho. Dem traue ich zu, dass er das Ego hat, dass es ihm ganz egal wäre. Der würde kommen und würde sagen, ich bin the special one. Bei mir geht alles von null los. Alle anderen, vielleicht, wenn man jetzt noch auf Zidane schwenken würde, der ja dann auch irgendwie unbelastet ist, weil er recht früh ausgeschlossen wurde eigentlich. Das könnte jetzt nochmal so eine Überraschungslösung sein. Aber jeder, der jetzt kommt, wird Lückenfüller sein zu Hansi Flick. Da wäre ich persönlich überhaupt nicht dafür. A, bin ich kein Freund von diesen Comebacks, jedenfalls so früh, wenn Julian Nagelsmann jetzt nochmal in 20 Jahren kommt, dann von mir aus, dann ist das alles vergessen. Aber ich glaube, das ist schon mal kein Modell, das funktionieren kann. Und B, muss ich sagen, also Hansi Flick hat viele Titel gewonnen beim FC Bayern, so viel ist ja klar, aber spätestens seitdem ich diese Amazon-Doku gesehen habe über die WM und wie das gelaufen ist in Katar, muss ich sagen, ich kann mir schwer vorstellen, dass Hansi Flick ein Trainer sein kann, der die Bayern jetzt unter Kontrolle kriegt, wenn man sich das genau anschaut. Und das empfehle ich jedem, der es noch nicht gemacht hat, einfach um sich da mal ein Bild zu machen. Da sieht man schon, dass Hansi Flick diese Mannschaft ziemlich entglitten ist und man muss halt sagen, dass es viele Spieler sind, mit denen er dann auch zu tun hatte. Also da gibt es eine Szene, da stellt ihm Kimmich in einer Taktikbesprechung eine Frage und man merkt, er ist überhaupt nicht drauf vorbereitet und ist sogar irgendwie sauer, dass Kimmich jetzt diese Nachfrage stellt und irgendwie seine eigene Meinung hat und kann damit überhaupt nicht umgehen. Und ich glaube, du hast es vorhin angesprochen, Trainer muss auch ein Leader sein und da hatte man zum Beispiel das Gefühl, dass er überhaupt nicht seinen Standpunkt verteidigen kann oder einen Spieler da mitnehmen kann. Man hat oft gemerkt, dass da auch irgendwie kein Zug drin war, Spieler, die zu spät kommen. Natürlich wird sowas auch immer dramatisiert für so eine Doku und es werden genau diese Szenen rausgestrichen. Aber ich fand es relativ, ich möchte nicht sagen schockierend, aber ich fand es schon relativ aufklärend, wie ein Trainer auf diesem Spitzenniveau dann irgendwie so wenig Kontrolle über seine Mannschaft haben kann und auch irgendwie so eine negative Ausstrahlung nach außen haben kann. Dann kommt noch dazu, dass er dann irgendwie einen Film von den Wildgänsen zeigen musste oder den Fluggänsen, wie hießen die. Da hat man dann auch gemerkt, er selbst steht vielleicht gar nicht dahinter, aber Olli Bierhoff hat ihm das dann eingeredet. Und ich glaube halt, wenn du so einen Trainer wie Jürgen Klopp hättest und dann kommt Olli Bierhoff und sagt, zeig mal den Film von den Gänsen, dann würde der sagen, komm, geh weg mit deiner, pack die DVD wieder ein und schau dir das daheim an. Und da fehlt es mir so ein bisschen an Führungsqualität. Man hat auch gesehen, wie dieses Turnier spielerisch schlecht war. Ich weiß nicht, ob man schlecht vorbereitet war, aber auf jeden Fall war es so, dass er die Nationalmannschaft eigentlich nicht unter Kontrolle gehabt hat. Und das hat man ja wohl auch beim DFB gesehen. Darum gab es ja auch dann die Trennung. Und darum ist man ja jetzt auch so zufrieden mit Julian Nagelsmann, weil der das anscheinend besser macht. Darum glaube ich irgendwie nicht, dass Hansi Flick dann nochmal dieses Potenzial bringt, mit den Bayern dann auch nochmal die Titel zu gewinnen, die er gewonnen hat, weil wie viel besser soll es denn werden? Eigentlich kann es ja nur noch abwärts gehen von dem, was er erreicht hat von den Bayern. Ich glaube, er hatte sehr viel Glück in der Situation, in der er die Mannschaft übernommen hat. Da war eine schlechte Stimmung in der Mannschaft, da hat er sie dann irgendwie so hochgezogen. Man darf auch nicht vergessen, es war dann Corona-Hochzeit, da hat er vielleicht auch nicht so viele Möglichkeiten gehabt, dass die Mannschaft ihm entgleitet. Da gab es wahrscheinlich zweimal eine Videokonferenz am Tag, da kann nicht so viel schief gehen. Und dann, als man dann doch enger zusammen war, dann ging es ja dann auch irgendwann vorbei, hat das wohl auch nicht geschafft, mit seinem Vorgesetzten damals, mit Hasan Salihamidžić, sich zu verstehen. Das ist auch eine Qualität, die eine Führungskraft haben muss. Man muss nicht nur seine Leute managen, man muss auch seinen Chef managen als Führungskraft. Und das hat er wohl auch nicht geschafft. Also ich traue Hansi Flick ehrlich gesagt den Job bei Bayern nicht zu.
Ja, da will ich auch noch was anhängen, gerade die Transferthematik, was viele auch vergessen. Ich meine, rückblickend, damals gab es ja auch schon sehr viele Artikel von uns dazu, wollte ja Hansi Flick so Spieler haben wie Neuhaus, Gosens und Thilo Kehrer. Ich meine, da sind wir alle einig und es hat sich auch mit der Zeit gezeigt, dass kein einziger davon die Qualitäten hatte, beim FC Bayern München mitzukicken. Und als es damals schon diskutiert wurde, wurde es leicht belächelt, aber gerade Neuhaus galt noch als Talent. Heute ist er nichts weiter als ein gescheitertes Talent. Und wenn ich mir dann nochmal die Gesamtkonstellation anschaue, dass prinzipiell du jetzt mit Max Eberl wieder einen starken Mann hast als Sportvorstand, und Brazzo war ja damals auch dieser starke Mann, und jetzt ein Trainer kommt, der dann wohl wieder dieses Mitspracherecht bei den Transfers auch haben will und wieder womöglich so banale Vorschläge bringt, dann wird Max Eberl den Teufel tun, um diese zu erfüllen. Ich meine, der FC Bayern München hat einen gewissen Anspruch. Die Spieler haben damals schon dem Anspruch nicht genügt, würden es auch heute nicht. Ich glaube, Flick wird von diesen Ideen teilweise auch nicht weiter absehen. Und da ist dann halt eben wieder dieses Konfliktpotenzial. Heißt, dann hast du den Sportvorstand in einer starken Rolle, der jetzt auch wieder neu im Verein ist und sich ja auch beweisen will. Und wieder ein Trainer, der damals ja schon gescheitert ist, weil er in seinen Augen zu wenig Mitspracherecht hatte, der kommt ja jetzt nicht wieder zurück und macht den gleichen Fehler und hat wieder kein Mitspracherecht, nur um dann wieder zu gehen. Also ich finde, die Konstellation, es kann auch gar nicht passen. Es ist in meinen Augen schon fast zum Scheitern verurteilt. Klar könnte man jetzt sagen, vielleicht verstehen die sich besser, aber wenn wir rückblickend schauen, welche Transfers dann auch Brazzo gebracht hat, kann man ja nicht per se jeden davon schlecht reden. Es waren teilweise sehr gute Transfers dabei oder Transfers, die sich zwar als Missverständnis entpuppt haben, weil sie ins System nicht gepasst haben, wo man aber dennoch das Ganze monetär wieder so umsetzen konnte, dass man ja zumindest nicht mit einem großartigen Verlust rausgegangen ist. Und eben dieses Konfliktpotenzial herrscht immer noch. Egal wie gut man sich ausgesprochen hat, mit den neuen Persönlichkeiten, die da jetzt im Verein sind, könnte man eben genau vor den gleichen Problemen wieder stehen. Und dann hätten wir eigentlich nur eine Wiederholung von der schlechteren Saison unter Flick, der, wo er dann gescheitert ist, und dann kannst du dich eigentlich 25 wieder in so einer Krisensituation auf die Suche nach einem Trainer begeben, und auch 25 wird es dann nicht besser, weil da wird ja immer noch keiner Bock haben, nach München zu kommen. Wenn man sieht, dass dann eine Interims-Zwischenlösung geholt wurde, die wieder kein Mitspracherecht hatte, wieder gescheitert ist, dann ist der Verein ja per se in einer noch größeren Krise, und sich dann da rauszuboxen und da nochmal einen Kandidaten zu finden, der es wirklich richtig macht, das ist dann schon fast eine Mission Impossible. Aktuell kannst du eigentlich mit Flick nur was falsch machen.
Genau, also ich sehe, nur um da kurz noch mal anzuhängen, den letzten Punkt ganz, ganz wichtig, und zwar das Konfliktpotenzial. Also wenn man da nicht auf gleicher Ebene sich bewegt, was die Zukunftsambitionen angeht zwischen Vereinsführung und Trainer, dann ist das zum Scheitern verurteilt, vielleicht von Anfang an. Aber gerne mal eure Meinung in den Kommentaren, wie es aussieht zu Flick. Wie gesagt, ein weiterer Name in unserer Series, kann man schon sagen, an Namen, die wir jetzt leider, weil der Markt das auch so hergibt, wieder in Betracht ziehen müssen. Aber ihr seht, Konfliktpotenzial hat das Ganze, und da interessiert mich auf jeden Fall, welche Gefährdung das jetzt auf den Sommer hat. Und ich blicke da speziell auf den Transfermarkt. Wir wissen, der Fußball ist mittlerweile so geworden, dass man wirklich sich schon ja fast jährlich alle zwei Jahre mal wirklich sehr, sehr gut verstärken muss. Und speziell jetzt in dieser Phase, der FC Bayern München hat, also quasi wo man den großen Umbruch jetzt benötigt, wirklich dringend benötigt, scheint es für mich nicht gerade von Vorteil, wenn man jetzt nicht wirklich diese Transferstrategie auf jeden Fall hat und die Vorbereitung auch darauf. Also wenn man jetzt diese Trainersuche so weit hinauszieht bis kurz vorm Sommer und dann hat man seinen Mann und der hat jetzt nicht wirklich Zeit, die richtigen Spieler zu holen und so weiter und so fort, dann ist das für mich auf jeden Fall eine Gefährdung. Und da interessiert mich auf jeden Fall jetzt mal eure Meinung, Sebastian und Ivan, wie ihr das seht mit der Transferstrategie auf jeden Fall, mit den Verhandlungen, die man jetzt langsam in Angriff nehmen muss. Ich meine, wir befinden uns jetzt mittlerweile im Mai, also nicht mehr lange, und dann ist das Transferfenster wieder schon offen und wir haben gefühlt nichts mit, ja, was die Spielerverlängerung anbelangt, was die Verkäufe anbelangt und natürlich Neuverpflichtungen. All diese Sachen fehlen noch, Sebastian.
Ja, meiner Meinung nach müssen die Bayern jetzt schnell mit der Planung anfangen, Spieler verpflichten, Spieler abgeben, vielleicht Verträge verlängern und nicht mehr auf den Trainer warten. Es hieß ja erst immer, okay, wir warten auf den Trainer, weil wir müssen ja auch schauen, ob der jeweilige Spieler, den wir dann holen oder den wir abgeben, ob das auch ins Konzept vom Trainer passt. Jetzt müssen wir ja so ehrlich sein, wir haben ja gerade drüber geredet, jeder Trainer, der jetzt kommt, wird nicht der große Wurf sein, wo man sagt, okay, der baut jetzt den FC Bayern um, baut eine neue Ära, so wie es damals bei Louis van Gaal war. Ich glaube, die Bayern dürfen jetzt nicht den Fehler machen, dass sie sagen, wir machen den Umbruch und machen auch einen systematischen Umbruch. Meiner Meinung nach muss es einen personellen Umbruch geben, aber keinen systematischen Umbruch. Die Bayern waren erfolgreich seit Van Gaal mit ihrem 4-2-3-1-System in leichten Abwandlungen, aber ich glaube jetzt nicht, man sollte einen Trainer holen, wo man jetzt sagt, okay, wir brauchen jetzt auch noch 6-7 neue Spieler, damit wir auf einmal Fünferkette als Standard spielen können oder so, sondern ich denke, man muss schon auf der Bayern-Identität jetzt aufbauen und neue Spieler dafür kaufen. Und das kann Max Eberl auch alleine, ob dann jetzt, böse gesagt, Ernesto Valverde oder Hansi Flick dann da sitzt. Über Hansi Flicks Transferwünsche haben wir schon geredet. Wenn der dann noch kommt und sagt, er will Gosens oder Neuhaus holen, dann können sie den auch noch hinten drauf kaufen, wenn er dann noch einen Reservisten braucht. Aber jetzt muss Max Eberl da zusammen mit Christoph Freund seine ganze Expertise da einbringen und selbst Spieler kaufen und die, wie es beim FC Bayern Gewohnheit war, dem Trainer vorsetzen, und der muss was draus machen. Weil nochmal, der Trainer, der jetzt kommt, wird nicht der Systemtrainer sein, der wie in der Premier League alles in der Hand hat, außer man holt jetzt noch Pep, aber der hat ja eigentlich schon abgesagt. Insofern ist es dann auch egal, wer dann da sitzt, der muss mit den Leuten arbeiten. Und auch wenn die Bayern jetzt immer sagen, es wird jetzt keine Übergangslösung sein und man will den Trainer für die Zukunft, Ich sehe den Trainer jetzt nicht, der dann noch kommen sollte, wo man sagt, okay, der wird jetzt sicher 4 oder 5 Jahre da bleiben. Also wenn wir es jetzt realistisch sehen, wird es ja auch wieder ein Trainer sein, der nicht fest im Sattel sitzen wird, wenn die Erfolge nicht schnell kommen. Und darum muss man jetzt schnell handeln und den Kader bauen für die neue Saison.
Ivan, abschließend, wie gefährdet siehst du das Ganze, wenn man jetzt wirklich noch länger braucht mit dem Trainer?
Ich kann mich da Sebastian nur anschließen. Ich sehe es sogar noch einen Ticken gefährlicher. Ich finde, die ganze Trainerdebatte wurde in falsches Licht gerückt. Da wurde immer wieder gesagt, okay, man will jetzt wieder dem Trainer womöglich mehr Macht geben. Es soll wieder ein Langzeitprojekt sein, dass er sich vielleicht auch die Mannschaft etwas eher zurechtbauen kann, als man es noch Tuchel selbst überlassen hat. Er hat ja nicht wirklich die Transfers bekommen, die er haben wollte. Ich finde, dann hätte man auch, nachdem man Tuchel entlassen hat, direkt eine Lösung haben müssen, parat, um eben dieses Bild zu bestätigen. Dann hätte man auch genug Zeit gehabt, um eben den Kader drumherum zu bauen. Jetzt haben wir eben keinen Trainer. Die Spieler sind jetzt auch überzeugt davon, dass sie erst wissen wollen, wer der kommende Trainer sein wird, um den Vertrag zu verlängern. Ich verstehe nicht, warum plötzlich so eine Wichtigkeit in diese Trainerrolle, oder warum da so ein Augenmerk drauf liegt. Ich fand, es war in den letzten Jahren bei Bayern nie ein Thema. Du hast wegen dem Verein unterschrieben, hast wegen dem Verein deinen Vertrag verlängert, wegen den Fans, wegen der Stadt, wegen dem familiären Umfeld, und wer Trainer war, war ja prinzipiell egal. Klar, jeder Trainer durfte mal ein, zwei Wunschspieler holen, egal ob es ein Pep war oder eben dann im Endeffekt auch ein Julian Nagelsmann, der hier und da ein paar Wünsche äußern durfte. Am Endeffekt baust du in meinen Augen in München, oder musst du den Kader so bauen, dass er eben zum Verein passt und zur Historie, die man sonst hat. Und ja, ich verstehe auch nicht, warum man dann eben den Christoph Freund und den Max Eberl holt, die ja dann beide die Aufgaben haben, das zu planen. Brauchst du eigentlich nicht noch einen dritten, einen Trainer, der dir dort dann noch die Suppe verdirbt? Da birgt es auch nochmal unnötig Konfliktpotenzial. Das gibt es in meinen Augen auch nur beim FC Bayern. Wenn du international bei anderen Vereinen schaust, dann übernimmt entweder nur der Trainer die Kaderplanung, weil es überhaupt diese Rolle des Sportvorstands gar nicht gibt. Wenn wir zum Beispiel nach United schauen, wo dann der Ten Hag jeden Wunsch einzeln äußert, oder bei anderen großen Clubs. Und wenn du in München schon den Vorteil hast, eben mit dem Sportvorstand und dann noch einem Sportdirektor und sich so viele Personen darum kümmern, Scouts und Co., dann hätte man eigentlich schon längst dran arbeiten müssen. Und ich meine, ihr merkt es ja auch selber, wir reden hier über wenige Namen, es werden wenige Namen diskutiert, weil es auch einfach nichts gibt, weil in München anscheinend sich leider Gottes nicht so intensiv mit dem Umbruch beschäftigt wird, wie man es hätte machen müssen. Und ich habe jetzt auch Angst, dass eben die Leistung von Alfonso Davies plötzlich anfängt zu blenden. Klar, er hat es jetzt als linker Flügel gut gemacht, aber das ist bleibt für mich ein Verkaufskandidat wie kein zweiter. Und da muss ich jetzt in den nächsten Wochen was tun. Ich finde, man muss sich da auch klar positionieren, das den Spielern auch irgendwo mitteilen und dann auch den anderen Teilnehmern am Transfermarkt signalisieren, okay, bei diesen Spielern sind wir gesprächsbereit, dass sich da endlich was tut. Weil jetzt nochmal die EM abzuwarten und da zu schauen, ob die Preise bei dem einen oder anderen Spieler explodieren, weil er plötzlich eine gute Leistung bringt, da müssen wir uns auch nicht viel erhoffen. Heißt, man muss jetzt schon aktiv schauen, welche Spieler man wirklich aufs Abstellgleis stellt, sagt, okay, das sind Spieler, wo wir prinzipiell bereit sind zu verkaufen. Und dann muss man eben schon mit den Spielern, die man auch haben will, wirklich schon vor der EM oder während der EM anfangen zu flirten und zu sagen, okay, wir wollen euch in München haben und nicht erst nach der EM, wo das alles in dem blanken Chaos ausbricht.
Ja, das will ich noch hinzufügen. Das Beispiel mit Davies war ja gut. Ich finde auch Kimmich ist so ein Beispiel und Max Eberl hat es ja schon gesagt. Warum muss Joshua Kimmich jetzt wissen, welcher Trainer da kommt? Wie viele Trainer hat denn der schon erlebt, seit er in München war? 5 oder 6, würde ich sagen. Also der weiß doch auch, dass hier jedes Jahr sowieso der Trainer wechselt. Warum muss er jetzt das für seine Entscheidung wissen? Der hat hier seine Familie, der lebt hier. Wenn er jetzt sagt, okay, ich will zu Barca, weil da der Trainer Xavi ist, dann sollte er auch drüber nachdenken, dass Xavi ja eigentlich schon zur Tür raus war. Jetzt haben sie ihn noch für ein Jahr überredet. Ob der dann in 2 Jahren noch da ist, ist für mich auch fraglich. Und dann hat er auf einmal dort mit Hansi Flick zu tun, wenn die Doku nicht anschauen und dann sehen, dass er wahrscheinlich auch nicht der Trainer für den FC Barcelona sein wird. Also das ist schon was, wo ich Ivan recht geben muss. Ich verstehe nicht, warum den Spielern jetzt der Trainer so wichtig ist. Und wenn man böse wäre, würde man sagen, die haben noch jeden Trainer rausgemobbt, den nicht gepasst hat nachher. Das heißt, das könnten sie jetzt bei dem Trainer auch machen. Da dürfen sich die Bosse eigentlich wirklich nicht aufhalten lassen jetzt.
Ja, es macht auch keinen Sinn. Wie viele Trainer hatten Ronaldo? Wie viele Trainer hatten Messi? Also, wie gesagt, das Argument fängt am Anfang schon zu kollabieren. Also, wie gesagt, das Thema Trainer entscheidet irgendwie alles momentan beim FC Bayern in München. Leider ein Gewicht, den wir nicht unbedingt gerne sehen wollen. Also wenn man es wirklich Thema sehr, sehr schnell abschließt, denke ich, dass das andere sich dann auch wirklich langsam ins Rollen bringt. Und dann hat man auch sehr viele Sachen, die man auch sofort löst. Daher sind wir mal gespannt, was jetzt uns in den kommenden Wochen beziehungsweise jetzt in 1-2 Monaten nochmal antrifft, was für Namen aufpoppen. Und natürlich berichten wir hier auf Headlines, besprechen das wöchentlich dann in der Runde. Daher unbedingt abonnieren, um da up-to-date zu bleiben. Ich sage auf jeden Fall viel, viel Dank fürs Einschalten. Gerne eure Meinung in den Kommentaren und bis nächste Woche bei einer weiteren Folge Headlines.